Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute ist Mittwoch, der 7. August. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen zum frischen Podcast vom Update. Wir sagen euch, was die Themen des Tages sind, lotsen euch da von A nach B nach C bis nach T. T wie Tönnies, Vorname Clemens, Aufsichtsrat bei Schalke, unangenehm aufgefallen durch rassistische Äußerungen. Er darf jetzt 3 Monate lang nicht arbeiten im Aufsichtsrat, danach allerdings wieder einsteigen. Wir haben viele Fragen dazu. Eine ist, wo fängt Rassismus an? Und gibt es eine Grenze zwischen einem vielleicht dummen Ausrutscher und eindeutigem Rassismus? Die Antworten bekommt ihr in dieser halben Stunde. Außerdem geht es bei uns um Spitzenpolitiker im Interview. Ihr kennt das ganz bestimmt. Also es gibt konkrete Fragen an diese Spitzenpolitiker und immer wieder keine konkrete Antwort, leider.
Ja, das ist jetzt nicht so das Thema, über das wir gerade reden.
Ich muss einmal meine Position erklären dürfen, ohne dass sie dazwischen geht.
Was mich viel mehr beunruhigt als unsere Prozente, ist die gesellschaftliche Situation.
Mal abgesehen davon, dass wir das beste Wahlergebnis bei der Europawahl erzielt haben, schwierige Frage.
Ja, das sind nur ein paar Beispiele aus der letzten Zeit. Also es nervt, wenn Politiker nicht auf Fragen antworten oder eben so Sachen sagen wie gute Frage oder schwierige Frage.
Ich würde das niemandem empfehlen, solche Phrasen zu sagen. Auch nicht, bevor ich Ihre Frage beantworte, lassen Sie mich vorausschicken. Das ist auch so eine dumme Phrase. Ja.
Das ist Lena Doppelprix, die ist Medientrainerin in und aus Österreich. Warum Politiker das trotzdem immer wieder machen, aber ein Interview mit ihnen kein Blabla werden muss, das erklärt sie euch gleich selbst. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt ist sie da, die Entscheidung, und man kann sich fragen, wie sinnvoll das ist, 3 Monate lang sein Amt ruhen lassen und danach wieder einsteigen bei dem, was Clemens Tönnies da gesagt hat. Vor einer Woche, ihr habt es mitbekommen, hat er ja eine Rede gehalten, darin eine rassistische Aussage, für die er sich entschuldigt hat. Das muss man auch erwähnen an dieser Stelle. Jetzt ist klar, dass es für den Aufsichtsratschef von Schalke 04 eine Strafe gibt. Der Schalker Ehrenrat hat eben beschlossen, Clemens Tönnies macht 3 Monate Pause, dann darf er weiterarbeiten bei Schalke. Ja, und jetzt? Alles okay soweit? Nee, ist nicht alles okay soweit. Zumindest müssen wir mal nachdenken über Rassismus, wo der eigentlich beginnt, wie wir ihn erkennen und dann damit umgehen. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich ein paar Gedanken gemacht.
Clemens Tönnies, fleischproduzierender Fußballboss, spricht über Afrikaner, beziehungsweise baumfällende Afrikaner.
War das was mit diesen Kinderproduzieren?
Genau, baumfällende und kinderkriegende Afrikaner. Im Saal in Paderborn, so liest man, hat er dafür nach kurzer Pause Beifall bekommen. In den sozialen Kanälen eher nicht. Tönnies Äußerungen seien rassistisch.
Das ist super rassistisch, das ist total abwertend.
Ich würde schon sagen, dass das rassistisch ist, weil es eben eine Grundeinstellung zeigt von ihm. Er denkt eben vielleicht in so Kategorien, dass die Leute da so arm sind und irgendwie sich nicht verhüten können oder wie auch immer. Und deswegen würde ich sagen, ja, schon.
Anders sehen das viele Freunde und Weggefährten, die ihn da irgendwie raushauen wollen. Zum Beispiel der ehemalige Schalke-Trainer Huub Stevens. Der sagt, wer ihn kennt, der weiß, dass Clemens die Menschen mag, wie sie sind. Völlig unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Und Sigmar Gabriel sagt, den Schalke-Chef zum Rassisten zu machen, sei absoluter Quatsch. Der Vergleich verniedliche die wirklichen Rassisten. Also, wo verläuft sie denn jetzt? Die Grenze zwischen einem dummen Ausrutscher und handfestem Rassismus.
Ich sehe ein, dass manchmal gar nicht so leicht ist zu erkennen, wo alles Rassismus drinsteckt und dass wir da auch irgendwie weiter drüber diskutieren müssen. Aber da bei diesem Zitat sehe ich wirklich irgendwie überhaupt keinen Zweifel, dass das unfassbar rassistisch war, was er da gesagt hat.
Das ist Tembi Wolf aus Berlin. Sie arbeitet als Redakteurin bei Bento und ist selbst Person of Color.
Ich kann sagen, ich bin schwarz.
Was in der Debatte etwas untergeht, Tönnies schiebt den menschengemachten Klimawandel Leuten in die Schuhe, die einen viel kleineren Fußabdruck und vor allem weniger Handlungsspielraum haben als der normale Westeuropäer. Und vor allen Dingen als Tönnies, der millionenschwere Fleischfabrikant. Der Begriff Rassist beschädigt zwar Tönnies, aber nicht seine Verdrehung von Ursache und Wirkung.
Was ich auch problematisch finde, ist, wenn dieser Rassismusvorwurf tatsächlich die Debatte beendet. Und ich glaube, was da oft falsch verstanden wird, ist, dass nur weil du mal was Rassistisches gesagt hast, heißt das nicht, dass du jetzt für den Rest deines Lebens ein Rassist bist.
Rassismus. Das ist die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft die Missachtung einer Person oder Gruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Gruppe rechtfertigt. Also check, dann ist das Rassismus. Aber was ist dann hiermit?
Udinaher, Udinese, ich weiß nicht.
Itaka. Oh, Italiener.
Italiener meintest du doch.
Norbert Dickel und Patrick Ovomoyela kommentieren ein Spiel von Udinese Calcio gegen den BVB auf BVB-TV.
Ja, es handelt sich um einen ethnischen Container, der also ganz genau angibt, hier handelt es sich um eine ethnische Gruppe, also ist das rassistisch ganz eindeutig.
Jobst Paul ist Sprachforscher aus Duisburg und Autor des Buches »Der binäre Code«, eine Anleitung, wie man Herabsetzung in Sprache analysiert und was man dagegen tun kann. Jobst trennt fein zwischen Rassismus und der Zuschreibung Rassist.
Also ich wäre vorsichtig mit diesem Begriff Rassist, denn es handelt sich ja um Äußerungen und Aussagen, denen er sich anschließt. Er hat die ja selbst nicht erfunden und die kann man ja jederzeit wieder auch unterlassen.
Last but not least, wie ist das eigentlich mit Donald Trump? Der hat ja unter anderem den Demokraten Elijah Cummings und dessen mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Wahlkreis im Großraum Baltimore als ein widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Schlamassel bezeichnet. Viele haben ihn daraufhin als Rassisten bezeichnet. Unser Korrespondent Thilo Kössler hat das auch getan. Aber passt das?
Das wäre zu verengend. Er ist gleichzeitig ja auch sexistisch drauf, er ist, wie gesagt, bodyistisch drauf.
Bodyistisch heißt, äußert sich abwertend gegenüber Menschen mit Behinderung.
Er ist rassistisch drauf. Es geht hier um eine Praxis, eine rhetorische Praxis, die alle Bereiche umfasst.
Donald Trump ist ein Wiederholungstäter. Dickel und Ovomoyela nicht. Sie haben sich in aller Form entschuldigt. Und Tönnies auch.
Er hat sich entschuldigt. Und ich finde, daraufhin kann man weiter diskutieren.
Gut, dass beim Wort Rassismus alle aufhorchen, dass die Keule funktioniert. Aber noch wichtiger ist das Bewusstsein dafür, dass es strukturell um Herabwürdigung von Personen und Gruppen geht. Und darauf müssen wir aufpassen.
Wir verlassen jetzt nicht unser sonst so hohes Niveau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kaum ein Fortbewegungsmittel, so möchte ich es mal formulieren, sorgt eigentlich gerade für so viele Schlagzeilen wie der E-Scooter. Kann man sich jetzt fragen, liegt es am Sommerloch, liegt es am täglichen Kampf im Straßenverkehr? Man weiß es nicht. Es vergeht auf jeden Fall kaum ein Tag ohne Forderung nach schärferen Regeln für diese E-Scooter und die Leute, die eben damit durch die Gegend fahren. Es betrifft aber auch Verleiher und Hersteller. Die neueste Forderung, eine Null-Promille-Grenze. Jan Bungartz aus unserer Nachrichtenredaktion. Gibt es ein Problem mit alkoholisierten E-Scooterfahrern?
Ja gut, deutschlandweite Zahlen gibt es dazu jetzt noch nicht. Wohl aber aus ersten Städten in München und in Nürnberg zum Beispiel hat die Polizei E-Scooterfahrerinnen und Fahrer seit Einführung Mitte Juni verstärkt kontrolliert. Und allein in der bayerischen Landeshauptstadt sind mehrere hundert Alkoholfahrten festgestellt worden, neben einigen Unfällen, die es ja auch in anderen Städten schon gegeben hat. Ja, und auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat sieht es als Problem, dass E-Scooter-Fahrer wohl häufiger alkoholisiert unterwegs sind.
Und deswegen jetzt die Forderung 0-Promille-Grenze.
Genau, konkret kommt die vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Der schreibt auf Twitter, dass E-Scooter ja nachts oft wie Spielzeug im Rausch benutzt würden. Deswegen sollte eine 0-Promille-Grenze überdacht werden, um Unfälle, speziell gefährliche Kopfverletzungen, zu vermeiden. Das zielt jetzt vermutlich auch darauf ab, dass ja auf E-Scootern keine Helmpflicht gilt.
Und wäre das denn wirklich sinnvoll, also 0-Promille?
Ja, solche Forderungen gibt es natürlich für andere Verkehrsmittel immer mal wieder.
Ja, und eben, Fahrrad zum Beispiel. Ne?
Allgemein gesprochen sollte Alkohol im Straßenverkehr auch tabu sein. Aber es ist ja nicht so, als gäbe es für E-Scooter bisher gar keine Promillegrenzen. Die sind sogar die gleichen wie für Auto und Motorrad und nicht etwa die etwas laxeren, wie du es jetzt auch gesagt hast, beim Fahrrad. Darauf verweist auch die Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums.
Momentan gilt die 0,5-Promille-Grenze, ähnlich wie es auch beim Pkw auch gehandhabt wird. Bei Verstoß ist ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister.
Also da drohen durchaus unangenehme Strafen, wenn man erwischt wird. In Köln zum Beispiel hatten ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer tatsächlich seinen Autoführerschein abgeben dürfen, weil er mit 1,1 Promille unterwegs war.
1,1 Promille ist natürlich auch echt eine Ansage. Aber unter 0,5 ist man safe.
Noch nicht mal das zwangsläufig. Es gelten halt auch wie beim Auto zum Teil noch strengere Grenzen. 0,3 Promille zum Beispiel, wenn man dadurch schon so beeinträchtigt wird, dass man Schlangenlinien mit dem E-Scooter fährt. Oder für alle unter 21 und Fahranfänger in der Probezeit sogar 0 Promille. Da haben wir die Grenze also schon. Das Ministerium sieht deshalb keinen Handlungsbedarf bei den Gesetzen.
Es ist natürlich immer gut, wenn es solche Gesetze gibt und solche Regelungen, die ja dann auch relativ streng sind, aber die Leute halten sich halt nicht dran.
Ja, das heißt dann nur nicht automatisch, dass die Regeln zu lax sind, wenn sich Leute nicht dran halten. Und da scheint zum Teil auch Unwissenheit dabei zu sein, wenn jetzt E-Scooter-Fahrer gar nicht wissen, dass sie eine Geldstrafe, Punkte in Flensburg und sogar ihren Führerschein riskieren, wenn sie alkoholisiert fahren. Denn für so einen E-Scooter braucht man ja keinen Führerschein.
Ja, was ist dann die Lösung? Also mehr Gespräche wie diese jetzt, was alles passieren kann und was erlaubt ist und was eben nicht?
Ja, Aufklärung wird auch zum Beispiel vom Verkehrsclub ADAC gefordert. Der sieht da die Verleiher auch in der Pflicht und einige haben auch schon reagiert. In Hamburg gab es zum Beispiel von einem Anbieter schon Fahrsicherheitstrainings mit E-Scootern. Ein anderer arbeitet an einer virtuellen Variante dieser Sicherheitstrainings. Und vielleicht müssen wir dann demnächst eben Kurse in der App belegen, bevor wir die E-Scooter leihen können. Zum Teil wurden von Verleihern auch schon Helme verteilt.
Die Mann oder Frau dann natürlich anziehen müsste, theoretisch, damit sie dann auch helfen. Ja. Aus der Politik kam heute die Forderung, eine 0-Promille-Grenze einzuführen für E-Scooter. Infos dazu von Jan Bungertz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Moment ist ja Sommerpause im Bundestag, ne? Und wie immer in dieser Zeit gibt es die Sommerinterviews in ARD und ZDF. Da können sich die Spitzenpolitiker, Politikerinnen in Ruhe hinsetzen und dann eben mit den Journalistinnen und Journalisten ohne den sonstigen Alltagsstress ja hinsetzen und einfach mal über aktuelle Themen sprechen. Das kann mal mehr, mal weniger spannend oder erkenntnisreich werden, je nachdem, wie gut nachgefragt wird und je nachdem, ob die Politiker wirklich auf die Fragen antworten wollen oder eben auch nicht. Lena Doppelprix ist Medientrainerin, hat schon viele Politiker in Österreich geschult in Sachen Reden, Interviews und Social Media. Ich habe heute mit ihr gesprochen und wollte erst mal wissen, also wenn man sich Politikerinterviews anhört, dann ist ja die Antwortstrategie oft ähnlich. Das Motto, ja, gute Frage, aber lassen Sie mich noch einen Punkt vorab klären. Oder wichtig ist doch eigentlich, also ganz ehrlich, da bin ich fast immer draußen, weil ich denke, antworte doch einfach auf die Frage, denn sonst kann man sich das Interview doch eigentlich auch komplett sparen, oder?
Das Problem ist, dass es hier gar mal grundsätzlich eine Technik gibt, die man dazu anwendet, um auf seine eigenen Themen zu kommen. Das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Ich finde das okay, wenn Politiker ihre eigenen Themen bringen und Politikerinnen, das gehört ganz normal dazu. Die Frage ist nur, wie macht man das? Ja? Also die erste Möglichkeit wäre, dass ich auf die Frage antworte, zum Beispiel kurz, und dann eine Überleitung mache zu einem Aspekt der Frage oder zu einem Thema, das mit dieser Frage zumindest rudimentär zu tun hat und mich da sozusagen länger ausbreite. Das wäre eine für das Publikum und auch für den Journalisten, die Journalistin nachvollziehbare Strategie.
Also es gibt eine Frage und darauf gibt es erstmal eine Antwort und dann wird weiter ausgeführt. Okay, ja.
Genau, ja. Also die nicht so nachvollziehbare Strategie, die aber einfacher ist, sage ich jetzt mal, nämlich auch für Politiker einfacher, ist die, die Frage zu acknowledgen, heißt auf Englisch, also in irgendeiner Weise anzuerkennen. Und es wird dann oft mit dieser komischen Floskel, das ist jetzt eine sehr interessante Frage, gemacht. Ja. Und da fühlt man sich als Publikum natürlich auch nicht besonders ernst genommen, wenn dann die Frage überhaupt nicht beantwortet wird. Also wenn ich schon eine Frage interessant finde, dann muss ich sie auch beantworten. Ja. Ich könnte zum Beispiel aber zur Überleitung auch so sagen, das ist keine interessante Frage, beziehungsweise die Frage finde ich eigentlich nicht relevant. Viel relevanter finde ich.
Ja, aber das warum, zumindest ehrlich. Warum machen Politiker das? Also ich meine, mir ist schon klar, dass die ihre eigenen Themen irgendwie durchbringen wollen, ja, dass sie am liebsten über das sprechen möchten im Interview, was sie für wichtig halten. Aber so eine Frage dann per se abzublocken, ist das nicht auch ein bisschen zu einfach?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, man ist nicht vorbereitet. Also man hat zu dieser Frage einfach nichts zu sagen oder es ist eine unangenehme Frage, wo von aus der Idee der Antwort sich schon ableiten lassen würde, dass man sich vielleicht eine Blöße gibt. Ja? Und der zweite Grund ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen ein Missverständnis. Ja? Die Idee nämlich, dass man seine eigenen Themen nur dann bringen kann, wenn man den Journalisten, die Journalistin ignoriert. Und das ist einfach nicht wahr. Ich sage immer, ein gut vorbereiteter Interviewpartner, Interviewpartnerin arbeitet mit den Fragen des Journalisten, der Journalistin, nicht gegen sie. Der arbeitet einfach mit den Fragen und ich kann auch, wenn ich mit einer Frage arbeite, auf meine eigenen Inhalte kommen. Es ist halt mehr Vorbereitung erforderlich, um das auch zu können.
Worum geht es denn dann in den Trainings? Also Sie haben ja selbst Politiker quasi gehabt, die Sie da beraten haben. Worum ist es Ihnen gegangen? Dass Sie möglichst geschickt um eine Frage herumkommen? Oder haben Sie denen gesagt, nee, antworten Sie auf die Frage, das stärkt im Endeffekt vielleicht auch eben Ihre Glaubwürdigkeit?
Wenn man Leute Medien trainiert, dann gibt es natürlich schon den Fall, dass Fragen unangenehm, unbeantwortbar, potenziell problematisch sind. Und für diese Fragen, aber nur für diese Fragen, gibt es eben die Technik, zu versuchen, diesen Fragen auszuweichen. Meistens geht es aber eh nach hinten los, weil gute Interviewer bleiben ja dran. Was ganz, ganz wichtig ist bei der Vorbereitung auf ein Interview, wie auch in Wirklichkeit genauso bei der Vorbereitung zum Beispiel auf eine Podiumsdiskussion mit politischen Gegnern, ist, sich zuerst zu überlegen, und so wird es auch gelehrt und so wird es auch trainiert, was bringt das Gegenüber oder der Gegner für Argumente, beziehungsweise was könnte der Journalist, die Journalistin für Fragen bringen. Also sich wirklich auf das vorzubereiten, was die Gegenseite sagt, das ist ganz wichtig.
Haben Sie denn jemanden, wo Sie sagen, also der wirklich in Interviews auch gut und direkt auf Fragen antwortet?
Also er ist leider das 0815-Beispiel, insofern traue ich mich fast nicht, das zu sagen, aber Barack Obama. Ja. Bei Barack Obama hat man bei Interviews so richtig gesehen, wie er denkt. Das heißt, er hat zugehört, er hat gedacht und der hat einfach auch die Kunst beherrscht, einfach eine Pause zu machen. Die meisten reden los, haben keine Ahnung, was sie reden und reden dann am Blödsinn, wie das ist eine sehr interessante Frage. Und der hat einfach nachgedacht, hat sich überlegt, was sage ich jetzt drauf und dann hat er was gesagt.
Ja, das waren jetzt ganz viele Fragen und ganz einfache und klare Antworten. Und zwar von Lena Doppelprix, die ist Medientrainerin und sie hat uns erklärt, wie und warum Politiker oder Politikerinnen in Interviews bestimmte Fragen eben gerne umschiffen oder überhaupt nicht direkt darauf antworten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das darf man eigenartig finden. Fleisch wird ziemlich aufwendig produziert, es verschlingt Ressourcen, aber die Mehrwertsteuer darauf ist 7%. Also das ist dann der ermäßigte Satz. Gucken wir mal bei Hafermilch, die ist vegetarisch, deutlich umweltschonender, kriegt aber 19% Mehrwertsteuer. Ja, das ist jetzt nicht ein Signal für Klimaschutz, ne? Also erhöht man die Mehrwertsteuer auf Fleisch, kleines Gedankenspiel, könnte man ja mehr für die tiergerechte Haltung tun. Das ist zumindest ein Vorschlag von einigen Grünen und SPD-Politikerinnen und Politikern. Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich heute mal eingearbeitet in dieses, naja, dann doch an der einen oder anderen Stelle leicht absurde Feld der Mehrwertsteuer. Pascal, woher kommen diese Schieflagen bei den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen?
Ja, die kommen aus der Entstehungszeit im Ersten Weltkrieg. Da gab es nämlich zunächst geringe Umsatzsteuern auf verkaufte Waren in den 20er Jahren. Und diese Steuer ist dann aber immer mehr angestiegen. Das hätte natürlich die Lebensmittel immer weiter verteuert. Also hat man gesagt, alles für den Basisverbrauch soll ermäßigt besteuert werden. Und das war damals natürlich auch so ein bisschen Lobbypolitik für die Landwirte. Das siehst du jetzt daran, dass Schnittblumen, lebende Tiere oder Hundefutter immer noch begünstigt werden. Auch damit die Kleinbauern, das hat man sich damals so gedacht, nicht zu viel Stress bei der Buchhaltung bekommen.
Ich denke jetzt mal gerade auch noch an Tampons. Die sind nicht lebensnotwendig, weil die haben ja auch einen erhöhten Steuersatz.
Ja, könnte man so rauslesen aus dem Steuergesetz. Das diskriminiert natürlich Frauen. Das sagt auch Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin. Für Frauen addieren sich ja über das Leben dann doch so einige Kosten, so einiges an Euro kommt da an Mehrausgaben auf die zu. Dabei wäre so eine ermäßigte Mehrwertsteuer eigentlich gar kein Thema.
Das wäre zum Beispiel dann eher so ein Fall, da geht es auch nicht um wahnsinnig viel Geld, da geht es dann so gesamtwirtschaftlich um 50 Millionen Euro, dass man da dann auch die ermäßigten Steuersätze vorsehen würde.
Aber es herrscht im Grunde Chaos bei der Mehrwertsteuer.
Wo denn noch? Welche Bereiche gibt es noch?
Ja, zum Beispiel Bücher und Zeitungen sind ermäßigt besteuert. E-Books waren das bis vor kurzem nicht, bald ein Glück schon. Oder die Getränke, sagt Stefan Bach.
Dann aber nur das Trinkwasser. Das ist also, was wir aus dem Wasserhahn kriegen vom Wasserwerk. Da zahlen wir auch dann bei der Miete, bei den Nebenkosten nur 7%. Wenn wir aber Mineralwasser oder Limo oder erst recht Bier oder Wein im Supermarkt kaufen, da zahlen wir dann schon wieder 19%.
Okay, kann man vertreten, man braucht vielleicht nur Wasser zum Überleben, könnte man so sagen. Kleidung liegt bei 19% Mehrwertsteuer, ist schon komisch, ne? Braucht man die nicht wirklich? Sollen wir nackt rumlaufen? What the fuck?
Das ist eine Frage, die wir generell auch mal gerne diskutieren können, dann vielleicht an einer anderen Stelle. Also, das klingt schon ein bisschen so, als sei das so willkürlich festgelegt und eben nicht an dieser Kategorie lebensnotwendig.
Ja, das ist halt oft Ergebnis von politischen Prozessen. Zum Beispiel eine ermäßigte Mehrwertsteuer bei Hotelübernachtung hat die schwarz-gelbe Regierung 2009 beschlossen. Warum? Weil Bayern Angst hatte, Urlauber könnten in die Nachbarländer abwandern, wo eben solche ermäßigten Steuern auf Übernachtung gelten. Aber eine geringe Mehrwertsteuer auf Restaurantbesuche zum Beispiel dann wieder, ja, die ließ sich nicht durchsetzen. Warum? Fein essen gehen ist dann vielleicht doch nicht so ein Grundbedarf und das wäre auch alles ganz schön teuer geworden für den Bundeshaushalt.
Was ist denn mit der EU? Also gibt die da keinen Rahmen vor?
Ja doch, es gibt so eine Liste mit Produkten, die man ermäßigt besteuern sollte oder könnte. Das hat man einfach festgelegt wegen des Binnenmarkts, um da so einen Rahmen zu haben. Und Deutschland ist da im Vergleich zu anderen Ländern sehr restriktiv. Besteuert zum Beispiel auch Medikamente hoch. Andere Länder machen das nicht.
Aber kann man nicht einfach mal klare Regeln schaffen in diesem Bereich, so überall?
Ja, kann man theoretisch, sagt auch Stefan Bach.
Da müssen sich mit den einflussreichsten Lobbyisten der Republik anlegen. Und das ist natürlich politisch ziemlich uninteressant für die Politiker, wenn man dann gleichzeitig nur ein paar Milliarden Mehreinnahmen zusammenkratzt, aber sich bei allen Lobbyisten und bei allen Wirtschaftsverbänden unbeliebt macht.
Also fürs Erste wird es wohl bei diesem Steuerdschungel bleiben.
Die Mehrwertsteuer und ihr Einfluss auf unseren Konsum. Kleine, kurze, aber doch sehr, sehr gute Zusammenfassung von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am 1. September sind ja Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Und genau dort in Sachsen wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen CDU-Chef Michael Kretschmer und dem AfD-Chef Jörg Urban. Beide Parteien liegen relativ nah aneinander, so um die 25-28%. Wie sich AfD und CDU in Sachsen inhaltlich positionieren im Wahlkampf, das gucken wir uns jetzt an mit unserem Korrespondenten für Sachsen, Bastian Brandau. Bastian, du bist ja gerade bei einer Wahlkampfveranstaltung in Leipzig von der CDU. Was sind denn die Themen im sächsischen Wahlkampf?
Ja, ganz ehrlich, ich bin immer noch auf der Suche nach dem großen Thema oder den großen Themen. Die gibt es meiner Meinung nach nicht. Das große Thema ist im Prinzip tatsächlich, bleibt die CDU hier vor der AfD? Gelingt es also Michael Kretschmer, sich da irgendwie abzusetzen und wieder nach vorn zu gehen nach den Niederlagen eben bei der Bundestagswahl und bei der Europawahl? Und inhaltlich sind es Themen, ja, die man ausmachen kann, wenn man sich so ein bisschen umhört, die Parteien natürlich auch versuchen zu spielen. Die Bildung, Schule, also längeres gemeinsames Lernen ist zum Beispiel was Linke, Grüne, SPD wollen, was die CDU eben nicht will. Dann geht es viel um Energiewende, um die Braunkohle, die ja eine große Rolle spielt hier in Sachsen. Und ja, dann ist man eben auch schnell beim öffentlichen Personennahverkehr. Das spielt eine große Rolle. Der ist nicht so besonders gut ausgebaut hier in Sachsen. Da gibt es noch viele Wünsche. Aber was ich eben heute auch wieder gehört habe, ist die innere Sicherheit. Also ein Thema, was eher die AfD und die CDU auch spielen. Das sind also die Themen. Aber das große Thema gibt es hier bisher nicht.
Dann lass uns doch mal gucken, was AfD und CDU anzubieten haben. Für uns, also für alle, die gerne schnelles Internet möchten, die sich für Umweltschutz interessieren, die, du hast es auch gerade schon gesagt, vielleicht gerne mit Bus und Bahn eben möglichst schnell von A nach B kommen wollen. Was gibt es da?
Ja, also man muss sagen, sowas wie Digitalisierung und Breitbandausbau, das wollen im Prinzip alle größeren Parteien, die hier kandidieren. Das ist vielleicht auch eine Frage, wie schnell will man das und wer soll es letztendlich zahlen und wie weitgehend soll das überall stattfinden. Das wollen im Prinzip alle Parteien. Was aber sowas wie den Klimaschutz betrifft, da muss man sagen, die AfD leugnet eher eben in Teilen den menschengemachten Klimaschutz und sieht daher auch eigentlich keine Notwendigkeit, da irgendwie einzugreifen, entgegen aller wissenschaftlichen Untersuchungen. Und die CDU hier in Sachsen ist eben die Braunkohlepartei per se, hat eben diesen Ausstieg einfach lange vor sich hergeschoben, hat auch für keinerlei Alternativen gesorgt. Also die erneuerbaren Energien, die werden hier in Sachsen, wo die CDU eben seit 1990 mitregiert oder den Ministerpräsidenten stellt, so wenig ausgebaut wie kaum anderswo. Und Ähnliches gilt eben auch für den ÖPNV. Den will die CDU jetzt auch verstärkt. Aber man muss sagen, da ist eben sehr wenig passiert in den letzten 30 Jahren. Und die Situation vom ÖPNV, zum Beispiel in Städten wie Chemnitz oder Görlitz, die ist eben wirklich schlecht. Da ist man schlecht angebunden. Und es gibt hier so eine Art Kleinstaaterei mit den Verkehrsverbünden völlig unübersichtlich, völlig unverständlich für diejenigen, die da fahren wollen. Das war auch schon im letzten Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD zum Beispiel so ein Schülerticket für alle. Das hat einfach nicht geklappt in den letzten 5 Jahren. Also da, das haben die ebenso gebremst und ausgesessen wie den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also muss sagen, wem diese Themen Klimaschutz und ÖPNV wichtig sind, der wird wahrscheinlich weder die CDU noch die AfD wählen.
Lass uns noch mal zu sprechen kommen auf den CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Der hat ja unter anderem auch im ARD-Morgenmagazin gesagt, also mit der AfD zusammen regieren, das gibt es für ihn nicht. Wie groß sind denn die inhaltlichen Unterschiede?
Ja, also muss sagen, Kretschmer sagt das, hat das von Beginn auch gesagt. Da gab es auch andere Leute in seiner Partei, die das eben nicht ausgeschlossen haben. Mittlerweile schließen es fast alle aus. Aber er hat das auch meistens eben eher mit dem Auftreten der Landtagsabgeordneten verbunden oder dass er eben unter anderem auch beschimpft wurde als Volksverräter oder wie es in dem Ton vorhin zu hören war. Oder eben auch er es hier heute wieder gesagt hat, die AfD, das sind diejenigen, die alles schlecht reden. Genau, und eine Stimme für die ist eben verschenkt, weil keiner mit den zusammenarbeiten will. Und das ist, wie gesagt, auch Meinung zumindest fast aller Kandidierenden der CDU. Aber man muss eben sagen, es gibt hier einen sehr, sehr konservativen Landesverband in dieser CDU. Und aus Teilen dieses Landesverbandes hat sich die AfD hier entwickelt. Und die konservativ oder reaktionär denkenden und empfindenden Menschen, die wählen halt jetzt eher die AfD. Aber thematisch ist man sich doch da gerade auf dem Land, so in den Stadträten, sehr nahe. Zum Beispiel, dass dieses Kaffeetrinkverbot, was da irgendwie aus Berlin kam von der Bundespartei, das passt eben vielen an der Basis nicht. Und es gibt durchaus thematische, inhaltliche doch Überschneidung, das würde ich schon so sehen, dass es eben immer noch ja, diese Möglichkeit besteht, wenn es keine andere Möglichkeit der Koalition gibt und es für die CDU und die AfD reicht, dass es dann eben nicht mit Michael Kretschmer passiert, sondern dass es irgendwelche anderen Leute die gibt, die dann übernehmen würden. Wie genau das aussehen wird, unklar, aber das hält sich eben hartnäckig, weil die inhaltlichen Überschneidungen und letztendlich auch ja, die personellen doch irgendwie da sind, hier an der Basis in der CDU, zwischen CDU und AfD.
Mit welchen Themen sich CDU und AfD im Wahlkampf in Sachsen positionieren? Bastian Brandau hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Schlange tut das, was eine Schlange tun muss. Und das bedeutet eben auch, dass sie ab und zu mal eine Kröte fressen möchte. Hat eine Ringelnatter jetzt gemacht, und zwar in einem Garten in Exin, das ist in MacPom. Und die Frau, die in ihrem Garten gestanden und das Ganze beobachtet hat, hat dann die Polizei angerufen, weil sie hat gedacht, oh Gott, als nächstes ist mein Hund dran. Ja, kleine Schlange, großer Hunger. Kann das sein? Ich habe nachgefragt bei Thomas Türbel von der Reptilienauffangstation in München. Herr Türbel, so eine Ringelnatter ist ja gar nicht mal so groß. Irgendwas zwischen 80 bis 120 Zentimeter ungefähr, ne?
Genau, Ringelnattern werden normalerweise um 1 Meter lang. Es gibt auch große Exemplare, die vielleicht auch mal 1,60 Meter, 1,70 Meter werden.
Aber hätte die echt einen Hund verdrücken können?
Natürlich nicht. Also das ist definitiv ausgeschlossen. Ringelnattern können zwar recht große Beute verschlingen, wie eben zum Beispiel eine recht kräftige Kröte, dicke Kröte, aber ein Hund ist definitiv zu groß.
Warum können die das nicht? Weil die Tiere selbst zu klein sind?
Genau, die Ringelnatter, der Kopf, wenn man sich den anschaut, ist eben viel zu klein, um einen Hund zu verspeisen. Das geht definitiv nicht.
Und die Ringelnatter, ist das auch so eine Schlange, die im Endeffekt ihren Kiefer, das können die doch, die können den so aushebeln, ne?
Also bei Schlangen ist es so, dass die Kiefergelenke recht flexibel verbunden sind. Das heißt, auch der Unterkiefer zum Beispiel vorne an der Symphyse ist überhaupt nicht verbunden. Und dadurch können die das Maul eben extrem weit aufmachen. Und auch der Ösophagus, also der Schlund, ist extrem dehnfähig. Und deswegen können die recht große Beute verschlingen.
Gehören Kröten denn eigentlich so auf den regulären Speiseplan von Ringelnattern?
Genau, also Ringelnattern kommen meistens an Gewässern vor, Kröten, Frösche, Lurche eben auch. Die verspeisen also zum Beispiel Fische und eben auch Amphibien. Bei Kröten ist das Problem, dass die sich extrem aufblasen können. Das heißt, die Ringelnatter erbeutet so ein Tier und dann fängt die Kröte an und bläst sich auf.
Ah,
und
ist dann, das so ein Schutzmechanismus von der Kröte?
Genau, die versucht eben nicht gefressen zu werden und dann werden die doppelt, dreimal so groß, wie sie vorher waren. Und das ist natürlich ein Problem für die Ringelnatter. Also das dauert dann häufig relativ lang, bis eben so ein Tier verspeist ist.
Aber es schadet der Ringelnatter nicht? Also die platzt dann nicht davon oder so?
Platzen kann sie nicht. Es kann aber schon dazu führen, dass eben auch eine Ringelnatter daran stirbt, weil eben sie das Tier nicht mehr los wird und die Kröte sich so extrem aufpumpt, dass sie es nicht runterbekommt. Und dann kann auch eine Schlange mal irgendwann ersticken oder an Erschöpfung sterben.
Aber normalerweise kann die Schlange das verdauen.
Ja, also die Schlangen fressen die komplette Beute mit Haut und Haaren, wie es so schön heißt. Und Schlangen können dann fast alles verdauen. Also das Einzige, was noch herauskommt, ist eventuell ein bisschen Haare, Zähne eventuell. Alles andere wird komplett verdaut.
Auch die Knochen?
Komplett, alles wird verdaut.
Wie lange verdaut die da so dran rum?
Bei Schlangen ganz unterschiedlich, aber das sind mehrere Tage bis Wochen, je nach Beutegröße. Bei uns ist es so, dass wir die Schlangen auch nur alle 10 bis 14 Tage füttern. Die haben also dann auch relativ lange an der Beute dann eben Nahrung und brauchen nicht so viele Beutetiere.
Erkenntnis des Tages für mich, eine Ringelnatter kann keinen Hund fressen und noch viel wichtiger, Kröten können sich so aufblasen, dass die Ringelnatter ein Problem bekommt, wenn sie die Kröte gerade verschluckt hat. Thomas Türbel von der Reptilienauffangstation in München hat es erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.